ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tesels im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Liebling. Guten Tag. Wir sind total.
Das ist für uns wirklich jetzt eine Premiere.
Es ist eine absolute Premiere. Ich war nur mal zu Gast bei dir, als du Tagsübersendung hattest in Baden-Baden. Das ist aber jetzt auch schon ein paar Monate her. Ja. Aber wir haben noch nie Podcast in einem Raum aufgezeichnet.
Was also jetzt funktioniert ist, ich gebe dir einen Zettel rüber und du nimmst ihn und du kannst ihn mir zurückgeben.
Was willst du mir damit beweisen? Dass du echt bist?
Nein, dass wir in einem Raum sind.
Aber was bringt denn das jetzt den Lieblingen?
Ja, es ist einfach nur. Also für uns ist das mal was ganz anderes.
Nein, dafür müssten wir irgendwie laut knutschen oder irgendwas machen. Nee, wie könnten wir das beweisen für Hörende? Shit, wie beweist man das, dass man in einem Raum ist? Dass man rausschaut und gleichzeitig sagt, was man sieht.
Nun sind wir ja ohnehin glaubwürdig und authentisch.
Das ist richtig, wir sind der authentische Podcast.
Ja, exklusiv als Podcast auch.
International.
Also, ja. Also das ist wirklich toll. Wir sind jetzt in Köln hier gerade. Mhm. Und innerhalb kürzester Zeit konnte das organisiert werden. Wir sitzen beim WDR. Jetzt gerade WDR hat uns sozusagen ein kleines Studio gegeben. Mhm. Denn ich war bei dir in Köln zum Frühstücken heute Morgen. Mhm. Und du hast gesagt, ja, aber können wir nicht zusammen auch aufzeichnen?
Weil wir uns verabredet haben für den Abend und gesagt haben, dann zeichnen wir den Podcast auf. Ja. Das fand ich so absurd, dass du in der Stadt bist und wir das nicht gemeinsam machen.
Ja, aber es muss halt technisch alles super sein und auch toll klingen. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden. Hi.
Das hätte ich aber nicht gedacht, dass sich nicht einfach zwei Gurken in einen Raum setzen können bei mir zu Hause. Ja. Und wir sprechen in mein eigenes Mikrofon. Dann brauchen wir nicht zwei Mikrofone, sondern nur eins. Das geht nicht.
Ja, okay. Da wollen wir nicht näher drauf eingehen. Das ist jetzt nur etwas kompliziert mit der Technik, die wir sonst benutzen. Wir müssten halt andere Technik benutzen.
So Angst, dass ich es nicht verstehe.
Egal. Weißt du, gestern Abend, es ist jetzt Samstag.
Ja.
Gestern Abend habe ich wieder Let's Dance geguckt.
Let's Dance?
Zum allerersten Mal in meinem Leben.
Ach so, worauf, aber das Wieder ist rausrutscht.
Ich hab zufällig, wieder meine ich wie die Vorwoche, wie die Vorvorwoche, wie die Vorvorvorwoche. Ich habe noch nie Let's Dance geguckt.
Also du guckst diese Staffel?
Ich gucke diese Staffel.
Ich weiß warum, weil du verliebt bist in den Sohn von Verona.
Der ist wirklich sweet. Ja? Nein, aber ich habe ja vor kurzem, drei der ProfitänzerInnen dort getroffen.
Ach so.
Für ein Gespräch, einmal war es auch per Zufall. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal einfach rein und bin mittlerweile total drin und habe mich gestern gefragt, ob du möglicherweise mal Lust hast, dabei zu sein.
Das meinst du nicht ernst, oder?
Wie du mich anguckst. Wirklich, diese Sendung ist so kultig. Und ich liebe das, wenn die Jury dann gefragt wird. Und dann heißt es wirklich, und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González.
Und dann kommt, die werden gesiezt? Aus dem Off?
Ja, aus dem Off werden sie gesiezt. Das Geile war, am Freitagabend habe ich ja geschaut, dass diese Texte, obwohl sie immer die gleichen sind, live gesprochen werden.
Der sitzt hinter der Bühne, der Mann.
Nein, da konnte man nämlich merken, als er gesagt hat, ja, Entschuldigung, hier ist das Licht ausgefallen.
Nein.
Und jetzt Let's Dance. Also dann hat er die beiden genannt, die dann auftauchen. Ja, ich liebe die Sendung mittlerweile. Nach der vierten bin ich total.
Jetzt ärgerst du dich, wie lange gibt es die Sendung schon? Ärgerst dich, dass du das nie gesehen hast?
Aber 17 Jahre. Ich könnte ja die alten Staffeln auch noch gucken.
Ach so, die gibt es noch irgendwo?
Irgendwo bestimmt. Also wenn man das abonniert und so.
Also ich weiß, ich kenne Menschen, die das schauen, die das gerne schauen.
Ja.
Und du hast jetzt, also.
Ich würde mitmachen. Ich bin soweit.
Als was? Als Profitänzer oder als Prominenter?
Als Kandidat.
Als Prominenter.
Ich würde mitmachen, nur habe ich ja keinerlei Prominenz. Mich wird nie irgendeiner fragen.
Sind
ich weiß,
alle prominent dort?
Ja, so, also zumindest C- oder D-Prominenz.
Aber ich weiß ja jetzt, dass du Influencer bist. Du hast ja 44.000 Follower.
Wir, mit Wie war der Tag, Liebling? Aber das reicht, glaube ich, noch nicht.
Ab wann ist man denn wichtig?
Eine Influencerin ist dabei, und zwar Selfie Sandra.
Selfie Sandra?
Ja. Und Selfie Sandra, ich guck mal, die hat natürlich, seitdem sie jetzt bei Let's Dance dabei ist, nochmal richtig zugelegt.
Okay.
Sie ist Podcasterin und Influencerin. Und
macht Selfies, das erkenne ich doch am Namen.
Und heißt Selfie Sandra und jetzt guck mal, wie viel die hat.
Aber die heißt eigentlich Yvonne.
Sandra, ja. Sandra Safiulov heißt sie.
Ja.
1 Million Follower.
Okay, dann sind wir raus.
Das ist kurz hinter Britney Spears. Also, es reicht nicht. Deswegen, ich würde gerne durch dich da teilnehmen.
Ja, was kann ich tun?
Also tanzen, einfach nur tanzen.
Also, ich wurde nie gefragt, vielleicht, weil auch bekannt ist generell, dass ich bei solchen Formaten nicht mitmachen würde. Bei Quiz mache ich ja, bei Wer steht mir die Show, habe ich mitgemacht. Ja. Und ist nach wie vor mein Lieblingsquiz auf der Welt. Und das war es auch schon. Mehr geht nicht. Und Wer wird Millionär? Aber da habe ich jetzt so abgelost zuletzt, dass ich mich schäme. Also wenn, dann Wer steht mir die Show? Aber tanzen, dafür muss man ja sich ganz viel Zeit nehmen. Man trainiert ja jeden Tag.
Ja, jeden Tag. Und bis jetzt, auf Sonntag, da hast du frei. Nee, am Samstag hast du frei.
Und dann musst du immer Interviews geben und von zu Hause erzählen. Und
das weiß ich gar nicht, ob man von zu Hause erzählen muss. Habe ich noch nicht mitbekommen. Das glaube ich nicht unbedingt. Also du musst nichts erzählen von zu Hause. Du wirst einfach nur dabei gefilmt, wie du wirklich Blut und Wasser schwitzt während der Woche, wenn du versuchst, irgendwelche Tanzschritte reinzukriegen, die man eigentlich innerhalb von 3 Tagen sich gar nicht reinbimsen kann.
Ja, und die Menschen, die da gewinnen am Ende, sind das die, die auch im Zweifel Tanzerfahrung hatten, oder?
Ich glaube, nicht mal unbedingt. Aber ich kenne mich dazu zu wenig aus.
Und du weißt, dass das hier in Köln stattfindet. Ja. Auch da könntest du mal hingehen und dich vielleicht ein bisschen wichtig machen.
Nein, ich will mich nicht wichtig machen.
Da tanzt du da einmal einen kleinen Tango, cha-cha-cha, und dann sagen die, den wollen wir haben. Wie viele Follower hast du?
Ich kann das ja gar nicht. Ich hätte nur Bock auf die Herausforderung.
Du hast doch wohl mal einen Tanzkurs belegt.
Und, ja, aber das ist 30 Jahre, 40 Jahre, 50, ich glaube, das ist 62 Jahre her. Die schwitzen Blut und Wasser. Diese Tanzschritte,
das
sich
Bild
zu merken.
Das stimmt nicht, man schwitzt nicht Blut und Wasser. Die schwitzen sehr viel und verlieren Gewicht und haben wehe Füße.
Man schwitzt Blut und Wasser.
Im Leben nicht Blut.
Ja, es ist so anstrengend, dass man auch Blut schwitzt.
Nein, die haben Blut an den Füßen.
Das sowieso.
Rückidiku, Blut ist im Schuh. Das ist, die haben dann Blasen, ne? Und ja. Muskelkater immer.
Auch ganz interessant hat mir Massimo Senato erzählt, du musst...
Den Namen hast du ja auch ausgedacht, du kannst dich selber verarschen.
Ja, das ist einer der Tänzer, der kommt aus Monem. Das ist immer Monemer. Der hat neulich...
Das ist der schönste Name. Nochmal, Massimo.
Massimo Senato.
Du kannst ja keinen besseren Künstler. Das ist ein echter Name?
Er ist wirklich Italiener.
Geil.
Er ist Sizilianer. Er hat vor kurzem hier um die Ecke, ich muss gerade gucken, wo ich hinzeige, in Moulin Rouge hat er Auftritte gehabt. Hat ein bisschen mitgesungen und getanzt.
Im Musical-Zelt.
Genau so. Massimo Senato. Und
der ist professioneller Tänzer und dem bluten nie die Füße. Der hat's mit den Prominenten zu tun, die noch nicht gut tanzen können.
Absolut.
Das heißt, die haben Geduld und sind freundlich.
Die haben alle Geduld der Welt. Und die sind alle auch wirklich extrem charismatisch. Er erzählt auf jeden Fall, dass man wirklich den Moment gut abpassen muss, wann der Kandidat die Tanzschuhe anzieht. Denn die sind relativ weich wohl. Und du kannst dir damit innerhalb von 3 Tagen die Füße kaputt machen, dann kannst du Freitag nicht mehr tanzen.
Wie kaputt?
Weil das so ungewohnt ist, für die Füße in diesen Schuhen zu tanzen. Und deshalb muss man rechtzeitig anfangen, mit den Tanzschuhen in der Woche zu tanzen, damit es am Freitag gut klappt. Aber nicht zu früh. Am Anfang machen sie das noch in Turnschuhen, die ersten Schritte.
Ja.
Und du musst genau den Moment abpassen, denn die ganze Belastung des Fußes ist da eine komplett andere.
Okay.
Und das ist für die Knochen, für die Muskeln, für die Gelenke, ist das eine große Herausforderung, in den Tanzschuhen zu schuhen. Hätte ich nie dran gedacht an sowas.
Also, du sagst, die seien flach und das sei das Besondere.
Die
aber
sind
du trägst
nicht flach.
Privat
ich glaube,
jetzt auch
sind,
nicht High Heels.
Nein, die sind ein bisschen, die haben Absatz. Das ist ungewohnt für Männer,
was denn jetzt?
Die sowas nicht machen. Die haben Absatz-Tanzschuhe.
Eben sagtest du, die sind so flach.
Die sind dünn irgendwie. Ich glaube, die sind, irgendwas ist mit denen. Nagel mich nicht fest.
Dünner Absatz, habe ich noch nie gehört. Okay, jetzt sage ich dir was. Für einen Auftritt im LOL Weihnachtsspecial haben ja Bastian Pastewka und ich einen Tanz aufgeführt.
Mhm.
Und wir wussten, dass da unter anderem Martina Hill sitzen würde. Und die hatte einige Folgen zuvor mit ihrer Figur Mandy Kickball Change, hatte so einen Tanzschritt simuliert. Und dann hat Basti für unsere Tanznummer den Off-Sprecher von Let's Dance ja gebeten.
Nein, du hattest den sogar, ja.
Mhm.
Ja, und der klingt
und der
super.
Hat, diese Stimme war enorm und ich kannte
mega.
Das ja alles nicht. Und das war ganz enorm, wie der das gesagt hat. Und jetzt Bastian Pastewka und Anke Engelke tanzen den Kickball Change. Und wir dachten, wir machen Martina damit eine Freude, aber die kann natürlich dann nicht lachen und sich freuen und sagen, oh, das ist doch mein Kickball Change von Melty, sondern die hat dann nur gesessen, das waren die toten Augen von München, und dann hat der sich auf den Spaß eingelassen und hat gesagt, die tanzen den sie tanzen den Kickball Change zu Nathanza de Bolada, und dann kam ein ellenlanger Titel und der hat das ganz seriös runtergelesen. Und dann durfte er aber nicht sagen, let's dance als Signal, sondern der musste sagen, als Kommando, sondern los geht's.
Warum durfte er das nicht sagen?
Geschützt.
Oh, krass. Das ist so geil.
Und das läuft ja bei Prime, und die haben vielleicht mit dem Wo läuft Let's Dance auf einem privaten Sender. Dann durften die das nicht vielleicht nutzen.
Darf ich das jetzt sagen?
Ach so, oh, das weiß ich auch nicht.
Aber ich liebe das. Das ist so kultig. Und die haben ja jetzt, ich glaube, mit 12 Kandidaten sind die gestartet. Und du hast 12-mal diese Situation, er sagt den Namen und dann welcher Tanz und Let's Dance. Das ist schon so kultig. Aber noch besser finde ich wirklich, und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González.
Das ist toll.
Ich liebe das.
Aber wenn du kultig sagst, definiere kultig.
Für mich ist es einfach kultig. Für mich ist einfach
kultig heißt, man muss das sehen, man stellt sich die Uhr, es ist das, oder ist es kultig, man guckt es, obwohl man das nicht mag, oder kultig, man... Alle reden drüber.
Für mich ist es kultig, weil es eine Sache ist, auf die ich mich, egal wie häufig sie präsentiert wird, immer wieder aufs Neue freue. Mhm. Und dieser Satz in deinem Herzen einen besonderen Stellenwert hat. Und das ist für mich schon kultig. Ach, ich muss auch sagen, Daniel Hartwig. Heißt Hartwig, oder?
Hartwig,
ja. Ich kriege den Namen immer falsch hin.
Der moderiert es.
Er moderiert es? Also als
du weißt, dass Harpe hat das mal moderiert.
Richtig, Harpe hat das mal moderiert.
Ja.
Wie gesagt, ich bin zum ersten Mal dabei. Okay. Und er ist sehr witzig. Der macht das so gut. Der macht das so gut. Mir war er immer ein bisschen, ich kannte ihn vom Dschungelcamp leicht, ein bisschen zu platt. Das ist so ein Hau-drauf-Humor.
Ist das spontaner Humor oder geschriebene Texte?
Diese Texte sind definitiv richtig, richtig gut geschrieben.
Mhm.
Man traut ihm zu, weil er sie so gut bringt und weil er während der Sendung auch spontan ist, dass er sie selbst geschrieben hat. Und ich finde, das ist ja immer das Wichtigste.
Mhm.
Also möglicherweise gibt es einen brillanten Schreiber, möglicherweise hat er das alles selbst geschrieben.
Mhm.
Die Texte sind total lustig. Ich würde dir von Freitagabend, würde ich dir gerne einen nennen. Mir fällt aber keiner ein. Ich habe ein paar Sprüche, habe ich mal rausgesucht.
Ja.
Aber es ist ja vor allem dieser Herr Lambi. Bist du Herrn Lambi schon mal begegnet irgendwo? Das ist ja sozusagen der Dieter Bohlen von Let's Dance.
Juro, ich weiß, wer das ist. Nee, nie begegnet.
Okay.
Aber warum kenne ich den denn dann? Also ich weiß, wer das ist, ja. Ich weiß, dass der streng ist, dass der ein Tanzlehrer ist oder Tänzer oder sowas.
Ja.
Und richtig, und die Menschen, also nie lacht oder so, ja?
Doch, lachen tut er auch. Also. Aber er ist echt hart. Und ich meine, die arbeiten sich wirklich die Füße ab die ganze Woche über. Dann bringen die das wirklich ganz gut hin und dann mokiert er sich über irgendwelche Kleinigkeiten. Ich finde es schon sehr, sehr hart. Und aber
streng.
Er ist ja der Bullen. Wir wollen es hören. Das ist wie Katastrophentourismus. Wir freuen uns, wenn er Dinge sagt wie, die Straßenlaternen in Wien haben mehr Gefühl für Walzer als Sie. Und er sagt es dann so ernst.
Oh.
Und das fand ich irgendwie, und das hat er gesagt zu Lars Riedel. Der war mal
Fußballspieler.
Leichtathletik. Und nee, das war ein anderer Riedel.
Ja.
Der war Leichtathletik und war 2012 dabei. Dann war mal Patrick Lindner dabei. Schlagersänger?
Ja.
Und zu dem hat er gesagt, ja, also zum einen ist er hingefallen, zum anderen spielt er da vor mir mit seinem Johnny rum, dass mir schlecht wird. Ich weiß nicht, was da war.
Was?
Er spielt mit seinem Johnny rum. Vielleicht hat er so ein bisschen einen auf Michael Jackson gemacht.
Okay.
Zu Lilly Becker hat er gesagt, und das fand ich interessant, weil ich die Formulierung schon mal gehört hatte, es war ein bisschen wie ein Storch im Salat. Kennst du den Satz?
Den kenne ich.
Den kennst du.
Ja, weil man so die Beine so hochzieht, so vorsichtig geht. Wobei ein Storch ja nicht im Salat ist, aber der Storch geht irgendwo durchs Gewässer, durchs Flache. Den Salat verstehe ich nicht, aber ich kenne die Redewendung. Aber die ist, glaube ich, echt verletzend. Das bedeutet, da zieht jemand die Knie so hoch und es sieht ein bisschen trottelig aus und so ein bisschen schamig. Also nicht so, da geht jemand nicht, da macht jemand nicht richtige Schritte. Aber interessant finde ich, dass diese Jury.
Ja.
Wenn ich die Plakate richtig verstehe, denn es ist ja dann und wann plakatiert in der Stadt, dass das auch live zu sehen ist, so eine Show von denen.
Die ist, die kommen auf Tour.
Ja,
genau,
ne?
Die machen im Herbst immer eine Tour.
Und das ist immer dieselbe Jury. Das wird nicht so durchgewechselt wie in manchen anderen Shows.
Ich glaube, Also es sind seit Ewigkeiten auf jeden
Fall
die gleichen.
Denn rund um Dieter Bohlen wechselt alles ständig. Ja. Und dort, ich weiß, dass ich den Namen Mozzi Mabuse zum ersten Mal hörte. Wie lange gibt es die Sendung jetzt? 20 Jahre?
Ja, oder 17, 18, okay. Irgendwie sowas.
Ich hörte den Namen und dachte auch da, das ist ja wie Musik, Mozzi Mabuse. Und Mozzi, ja. Das kennt man so von Motzen. Und man würde es erstmal mit Z schreiben, die schreibt sich aber mit S. Ja. Und der Name blieb hängen und alle wussten, das ist echt ein Zauberwesen. Alle waren doch sofort in sie verliebt. Und ich habe sie auch wohl mal irgendwo im Fernsehen gesehen und fand es auch toll. Aber ja, mir fehlt die Geduld, um so eine Sendung zu schauen und eventuell auch das Interesse. Aber ich bin mir dessen bewusst.
Und ich habe nur angefangen, das zu gucken, weil ich zufällig in meinem Talk mit den Lusins zum Beispiel gesprochen habe. Was für ein zauberhaftes Pärchen, die beiden wohnen in Düsseldorf. Renata und Valentin Lusin, wirklich zauberhafteste Menschen auf der Welt, ganz toll. Und das hat mein Interesse geweckt.
Und die tanzen dann jeweils mit anderen Prominenten dort?
Die tanzen immer jeweils, also die Profis tanzen immer mit einem Prominenten, der es in der Regel nicht wirklich gut kann.
Aber ich weiß jetzt von jemandem, und ich will den Namen nicht nennen, da ist jemand verliebt in eine professionelle Tänzerin.
Ja, oh ja.
Es gibt eine Tänzerin, in die alle verliebt sind.
Weißt du ungefähr, welche das sein könnte?
Ich weiß den Prominenten, der in sie verliebt ist, aus meinem Bekanntenkreis. Ja. Und ich weiß auch, wie sie heißt mit Vornamen. Sie heißt Jekat oder Ekat. Ekat oder Jekat.
Ich lebe das. Die heißt Ekaterina.
Ja.
Und ihr Spitzname ist, finde ich auch schon so toll, Ekat. Die nennen sie alle nur Ekat. Die sprechen immer nur von Ekat. Sie heißt aber Ekaterina.
Ja.
Ach, guck mal, der ist in Ekat verliebt.
Ja, und angeblich sind viele in sie verliebt, weil das so eine Schönheit ist. Ich habe sie noch nie gesehen und weiß auch nicht, wie sie tanzt und so weiter. Aber wenn so viele Menschen sagen, ja. Und dann stelle ich mir vor, wenn du jetzt sagst, du habest mit dem Ehepaar gesprochen, mit dem tanzenden Ehepaar, mit dem Profipaar, richtig? Mhm. Wie kann man denn dann zusammenleben? Und wenn man, das sind ja alles irgendwie so aparte Menschen, die da tanzen. Mhm. Dann haben die jedes Jahr neue Menschen im Arm dort, fremde Menschen und müssen mit denen so ganz nahe kommen beim Tango. Das ist ja praktisch auch, das ist ja vertikaler Geschlechtsverkehr.
Das ist Tanzen.
Ja, ja.
Das ist Tanzen und die lieben das Tanzen und die lieben die Sendung. Sowohl Massimo als auch Renata und Valentin, die lieben.
Und wenn du da mal so einen Tollpatsch hast, also ich würde mich jetzt nicht als Tollpatschen bezeichnen, aber ich würde mich richtig blöd anstellen und würde dem ständig auf die Füße treten.
It's a job. Es sind ja auch Tanzlehrer in der Regel, alle.
Ah, okay.
Ja, du kannst ja nicht ewig Profiturniere tanzen. Mhm. Und nein, aber die lieben das und ich glaube, die machen das mit. Und wenn einer sich so ganz dämlich anstellt, dann fällt er ja vielleicht auch weg.
Oder ach so, wer entscheidet? Das ist die Kombination auch wieder aus Jury und aus den Zuschauenden, die rufen an, bimmelimmelim, raus mit den Doofen.
Genau.
Okay, verstehe.
Bimmelimmelim, das war so auch so lustig. Ich habe neulich mit Luisa Neubauer gesprochen und sie saß schon im Studio, als ich reinkam.
Ja.
Und ich sagte nur Palim Palim. Mhm. Und da war sie völlig begeistert. Palim Palim, das ist ja mein Spruch immer.
Nein.
Und ich immer nur, ach wirklich? Und dann haben wir erstmal, bevor das Gespräch losging, haben wir minutenlang darüber philosophiert, wo das genau herkommt. Mir fiel nur Dieter Hallervorden ein, aus Nonstop Nonsense, der Sendung. Davon hatte sie noch nie gehört.
Na, junge Leute.
Nein, junge Leute.
Hat sich das irgendwie verselbstständigt und kam irgendwie zurück als Boomerang.
Oder? Aber fand ich lustig. Und sie fand es dann auch sehr interessant, dass das aus so einem Sketch kommt. Und ich habe es nicht geschafft, diesen Sketch nachzuerzählen.
Ja, ist auch schwer. Haben wir auch schon mal miteinander versucht.
Mit der Flasche Pommes frites. Haben Sie denn auch eine Flasche dabei?
Ja.
Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites.
Kann man nicht gut nacherzählen.
Palim, palim.
Kann man nicht gut nacherzählen. Ich habe in Ihrem Podcast mit ihr zum Beispiel auch lange darüber gesprochen, warum es in der Bewegung der Umweltaktivistinnen nicht mehr Humor geht. Warum kann man das nicht zum Beispiel als Stand-up präsentieren? Warum kann man über solche Themen nicht lustig sprechen. Und wir sind nicht weit gekommen in diesem, wir haben uns wirklich heiß geredet, aber wir sind zu keinem Ergebnis gekommen. Das sind zwei Welten, die nicht zueinander passen.
Was wäre, wenn wir mutig sind? So heißt Ihr neues Buch. Mhm. Da geht es um diesen Ansatz.
Ah, okay.
Mehr Spaß im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz. Das ist, glaube ich, sehr schwer umzusetzen.
Ja.
Aber es ist Ihr Anspruch. Es ist Ihr neuer Ansatz, einen neuen Ton zu finden. Weißt du, was mir gerade einfällt? Weißt du, was ich gemacht habe? Als wir das erste Mal miteinander gesprochen hatten, da haben wir über Mascha Kaleko, unsere geliebte Mascha Kaleko-Dichterin, geschrieben, weil ihre Großmutter, Dagmar, 92 jetzt, auch jetzt noch Klimaaktivistin, die hatte ihr vor vielleicht 6, 7, 8 Jahren ein Buch von Mascha Kaleko geschenkt. Luisa konnte damit nichts anfangen.
Ja.
Und erst vor knapp 1, 2 Jahren hat sie die, oder vielleicht auch 3, hat sie das Buch für sich entdeckt und findet Mascha Kaleko toll. Deswegen haben wir über Mascha Kaleko gesprochen.
Oh.
So. Und diesmal wollte ich ihr eine Freude machen, mit etwas Lyrischem. Und ich habe unserem Poet in Residence, habe ich gefragt.
Matthias Kröner.
Matthias Kröner, kannst du ein Gedicht für Luisa schreiben, inspiriert durch Luisa, habe ihm ein paar Stichworte gegeben. Ja. Und er hat eins für sie geschrieben. Und es war nicht nur eins, er hat mir dann gleich 5, 6 geschrieben.
Ja.
Ich habe dann Luisa einen kleinen Flyer gebastelt. Du, wir haben das ja Lyrik für Luisa genannt.
Du bist ja
und das
lieb.
Hat sie geschenkt bekommen dann.
Du bist ja lieb.
Ja.
Und du hast wirklich einen echten Menschen gefragt und nicht die KI.
Ja, nein, natürlich.
Interessant wäre es gewesen, was die KI, wenn du die KI fütterst mit Infos für Luisa, was dann wohl kommt. Weißt du, dann gibst du das ein, Umwelt, Humor, Mascha Kaleko, Oma, warum, 92.
Warum komme ich nicht auf die Idee? Wir machen das jetzt direkt. Also, schreibe ein Gedicht, Komma, für eine, inspiriert, schreibe, also, okay,
ich mach's mal neu. Ich glaube das nicht, dass du das gerade machst.
Doch.
Ich sitze hier.
Für Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Komma, die sehr gerne Lyrik mag. Punkt.
Gib Mascha Kaleko da rein.
Genau, aber was soll ich der KI mitgeben? Genau, also an Anweisung. Muss Mascha Kaleko auftauchen?
Nein, im Stil von.
Im Stile von Mascha Kaleko. Punkt. So, was noch? Es soll humorvoll
muss es sein.
Es soll humorvoll sein. Punkt.
Naja, muss es sich nicht auch damit auseinandersetzen, dass das Leben von Luisa nicht so leicht ist? Braucht die nicht Trost? Die kriegt doch ständig auf die Mütze, weil es heißt, da ist sie auch wieder hingeflogen. Die lügt.
Aber sie wird ja auch gefeiert. Weißt du was? Ich wollte Luisa unser 4/5-Take vorspielen und ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden. Weißt du, ja, Luisa darf ja auch mal nach London zu ihrer Schwester fliegen. Genau, und es fiel mir während des Gesprächs ein und ich habe krampfhaft in unserem Instagram-Account gesucht und nun war ja nicht so viel Zeit da und ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden,
verflixt,
weil es so weit zurücklag. Und eben saßen wir beiden zusammen in der Straßenbahn und ich habe es dir gezeigt.
Ja.
Da habe ich es nicht gefunden.
Das war für mich ein Erlebnis. Diese Straßenbahnfahrt werde ich so schnell nicht vergessen, weil ich das alles gesehen habe, was du da zusammenbastelst auf Instagram. Das sieht so schön aus.
Ich habe es ihr dann per Mail über ihre vom Verlag, die Frau vom Verlag, zukommen lassen.
Ja.
Also vielleicht hat sie es inzwischen gehört, aber ich habe das Gefühl, am Tag danach ist sie mit dem Kopf schon wieder ganz woanders. Aber vielleicht kriegt sie es ja doch noch mit.
Mhm.
So, schreibe ein Gedicht für Luisa Neubauer, die sehr gerne Lyrik mag, im Stile von Mascha Kaleko. Es soll humorvoll sein.
Und sich mit dem Zustand der Welt auseinandersetzen.
Und sich mit dem Zustand der Welt auseinandersetzen.
Des Planeten, entschuldige.
Zustand.
Schreibst du der KI jetzt eine Mail?
Nee, ich hab's jetzt. Nee, das ist einfach nur.
Was tippst du denn da rum?
Das ist wie so ein Chat. Also ich schreibe das ja. Ich diktiere das nur. Ich könnte es auch schreiben.
Mhm.
So. Das ist jetzt ChatGPT. Die kostenlose Version. Mhm. Sollen wir gucken, was rauskommt?
Ja, bitte.
Okay.
Liebes bisschen.
Ich weiß.
Wie schnell geht das?
Das Gedicht heißt An Luisa, die Erde und andere Katastrophen.
Das glaube ich nicht. Ich springe, Gott sei Dank kann man die Fenster hier nicht öffnen beim WDR. Ich würde da rausspringen und denken, ich kann fliegen.
Okay, soll ich vorlesen?
So weit ist die Welt.
Die Erde dreht sich, leicht benommen, vom Feinstaub schwer und kaum besonnt. Der Klimarat hat mitgenommen, die Lage ist, man ahnt's, brisant. Eigentlich guter Reim, besonnt und brisant.
Nicht
also gar
schlecht,
nicht so ein platter Reim.
Nicht schlecht.
Die Meere steigen, Gletscher schwinden, der Eisberg guckt schon etwas blass. Man könnte ja mal Lösungen finden, doch Lobbyisten machen Spaß. Ein Gremium tagt, man reicht Canapés, berät sich klug und trinkt dazu. Ein Klimaziel, ja gern, ade. Verschoben wird's auf irgendwann, nu.
Das lustig. Ist richtig, richtig doof.
Luisa, du rufst, doch die Alten winken, sie brummen, nur Panik, entspann dich, mein Kind. Doch während sie weiter am Diesel trinken, brennt irgendwo wieder ein Regenwald blind. Und du stehst da, mit Schild und Wut, die Hoffnung tapfer im Gesicht. Doch die, die sitzen, satt und gut, die ändern leider erstmal nichts. Und dann letzte Zeile, doch eines Tages wirst du sehen, da wächst aus jedem Wort ein Baum. Hübsch.
Sag mal.
Da wächst aus jedem Wort ein Baum.
Ich habe Gänsehaut, ich bin so leicht zu kriegen.
Und während sie im Stau noch stehen, baust du schon Zukunft. Traumhaft kaum.
Traumhaft kaum, ein bisschen doof, aber die erste Zeile von der letzten Strophe ist schön.
Aber ich finde das letzte gar nicht so schlecht, denn es läuft ja auf so Paradiesisches hinaus. Die anderen, die haben noch zu kämpfen und so. Du kannst aber schon sozusagen dein Paradies bauen. Aber eigentlich ist es skeptisch eher. Du baust schon Zukunft, traumhaft kaum. Also
das traumhaft kaum finde ich irgendwie doof, das holpert. Ja. Aber da sind 2, 3 Passagen drin, die nicht schlecht sind. Ist das peinlich? Also mir ist es unangenehm, dass ich das gut finde. Man möchte so gerne da so ein bisschen, oder ich vielmehr, ich möchte das gerne doof finden.
Ich weiß.
Aber es ist, wird schwer.
Ja. Soll ich gucken, was Matthias damals geschrieben hat?
Ja, gerne.
Also der hat jetzt nicht über Luisa, sondern es ging darum, inspiriert durch den Klimakampf. Ne?
Und das hast du ihr geschenkt, den kleinen Flyer, und sie hat das dann mit dir zusammen gelesen? Oder?
Ich habe ihr 2 vorgelesen und den Rest hat sie dann, 2 oder 3 habe ich ihr nur vorgelesen und den Rest hat sie dann zu Hause dann angeguckt. Und sie hat sich total gefreut. Sie hat sich
das
richtig
ist aber
gefreut.
Schön, denn ich würde denken, dass man der viel zusteckt und dass man dann also neben all den bösen Sachen, die so passieren um sie herum, weil sie unfreiwillig oder auch freiwillig Menschen provoziert oder die sich angegriffen fühlen von ihr, könnte ich mir vorstellen, dass auch die Leute, die das zu schätzen wissen, was sie macht, dass die ihr immer mal was zustecken und schöne Sachen und Geschenke und mal ein Buch hier und mal, oder?
Ja, ich weiß es nicht.
Aber sie hat sich gefreut, das ist natürlich toll.
Oder in der Mensa in Göttingen. Jetzt beginnt ja das Semester wieder. Da findest du sie mittags in der Mensa. In Göttingen, hat sie gesagt. Ich weiß nicht, wann die das alles macht.
Ich verstehe es nicht.
Auf jeden Fall hat sie, um sozusagen eine neue Tonalität zu finden im Klimakampf, hat sie gemeint, dass zum Beispiel die Helden unserer Zeit natürlich alle verbunden werden mit fossiler Power.
Mhm.
Ne? Also mit starken Motoren und PS. Mhm. Und James Bond fährt halt nicht mit der Bahn und sowas.
Ja.
Das war so eine Passage im Buch, die habe ich Matthias auch an die Hand gegeben. Mhm. Und er schrieb dazu das Gedicht, das heißt James Bond.
Mhm.
Weil er endlich auf Angeberautos verzichten wollte, fuhr James Bond mit der Bahn und verpasste den Anschlusszug. Er wartete auf Gleis 7, auf den 2 Stunden zu späten Zug, der mit 4,5-stündiger Verspätung doch noch eintraf. Seine Mission der Weltrettung geriet ins Schlingern, doch das käme sie auch, wenn er weiterhin Aston Martin fährt oder BMW oder Jaguar und alle Gadgets nutzt und überhaupt alles, was ihm zur Verfügung steht und dabei ständig so tut, als gäbe es nur diesen einen Weg. Das war sein Gedicht James Bond.
Mhm.
Inspiriert durch diese kleine Passage, die sie geschrieben hat.
Mhm.
Und dann vielleicht noch, wenn ich es finde, da ist es. Ganz kurz, und das fand ich auch schön. Geheimschrift heißt das Gedicht. 5 Zeilen. Wer auch nur einen Funken Fantasie in sich trägt, sieht auch im Winter die weißen Blüten des Kirschbaums.
Oh.
Wusste ich.
Aber
das ist gut.
Soll ich dir was sagen?
Das ist gut.
Das ist gut. Also wir tragen ja den Plan in uns, nach Bonn zu fahren.
Mhm. Ja, Heerstraße.
Heerstraße.
Es ist bald soweit.
Ja, und da werden wir die Kirschblüte sehen, die dann rosa ist. Also ich habe in meiner Nähe einen Kirschbaum, der weiß blüht. Das ist dann wohl eine andere Kirsche. Ich kenne mich nicht aus. Und das habe ich regelmäßig, das hatte ich auch während des Herbstes und im Winter auch, dass ich da drauf guckte auf den Baum und immer dachte, ich weiß, wie du aussehen kannst. Man geht ja dann so eine Beziehung ein, wenn man so Bäume hat. Auf deinem Spazierweg hast du ja auch so ein paar Bäume, die dir wichtig sind.
Auch rosa Blüten, die blühen auch jetzt schon, aber eben nur als einzelner Baum.
Mhm. Ich habe in meinem Lieblingspark auch Bäume, zu denen ich eine Beziehung habe und ich weiß, wie sie aussehen können. Und dann als ob man eine Traurigkeit in sich tragen würde, weiß man ja auch, wenn sie blühen und wenn ihre Schönheit so vor dir steht, weiß man ja auch, wie sie aussehen werden, wenn sie die Schönheit verlieren. Ne? Und dass man dann sagt, und ich weiß auch gar nicht, ob es da eine Analogie gibt zu uns Menschen, einmal im Jahr blühen diese Bäume so schön, so prächtig, und dann stehen sie ein halbes Jahr später wirklich splitternackt und traurig dort. Ist es beim Menschen auch so, dass er einmal im Jahr total schön ist und älter wird auf dem Weg?
Ja, bei Kölnern ist es so, einmal im Jahr.
Ah.
Da kommt Karneval. Das ist sozusagen die Kirschblüte für Feierbiester.
Ja, hast du recht.
Ja, einmal so. Das Ganze ja schlecht gelaunt hinter dem Schreibtisch im Amt, auf dem Amt.
Mhm.
Aber wenn dann Karneval ist, da ist man Freund mit allen und dann wird plötzlich eine frohe Natur aus Mr. Muffelkopf.
Mhm.
Also so stelle ich mir das kölnische Klischee vor.
Ja, da ist wahrscheinlich was dran.
Ja,
also dadurch, dass ich auch keine Karnevalistin bin, werde ich ja da jetzt nicht gegen posaunen.
Ich weiß gar nicht, ob ich mit dir so befreundet sein könnte, wenn du Karnevalistin wärst.
Natürlich.
Könnte ich auch.
Doch, deine Toleranz ist doch so grenzenlos.
Ja.
Das ist schon verrückt. Gestern gab es einen lustigen Moment. Ich war bei einer, wir zeichnen jetzt auf am Samstag Und ich war gestern bei einer Veranstaltung bei uns hier in Köln in den Balloni-Hallen im Rahmen der Lit Cologne und habe den Debütpreisabend gesehen. Das gibt's regelmäßig, glaube ich, das ist im 15. Jahr, dass Romane von DebütantInnen präsentiert werden. Und das Publikum stimmt daraufhin ab, wer den Debütpreis bekommt. Der ist dotiert. Und das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Liegt auch daran, dass ich die Moderatorin so liebe. Also da kann ich immer blind hingehen.
Wer ist es?
Marie-Christine Knob.
Okay.
Die eigentlich aus der Wirtschaft kommt, aber eine unglaubliche Begabung hat als Moderatorin, sehr belesen ist, aber also es ist eventuell meine liebste Bühnenmoderatorin der Welt, weil die sehr humoresk ist und sehr eloquent, aber du nie den Eindruck hast, oh, ich gehöre hier nicht hin, ich bin zu doof für die Show. Ich hatte das große Glück, auch im Rahmen der Lit Cologne mit ihr einen Abend zu verbringen. Da habe ich nur vorgelesen. Also ich hatte den easy peasy Job. Das war der Susie Miller Abend. Prima Facie ist doch das im Moment. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber vor 2 Jahren war das meistgespielte Theaterstück in Deutschland. Ein One-Woman-Stück. Und Susie Miller war auf der Bühne. Ich habe Passagen aus ihrem Buch gelesen. Und Marie-Christine hat das Interview geführt, zweisprachig. Die ist fließend im Englischen. Und gestern war das so schön, dass sie auf die Bühne kam und sagte, ja, ich sehe heute super geil aus. Liegt daran, dass ich gestern einen Abend einen größeren Abend hatte und in der Philharmonie und da wurde ich geschminkt und da hatte ich so schöne falsche Wimpern und die sind so schön und dann bin ich abends ins Bett gegangen, habe gedacht, ich schmink mich jetzt ab, aber die Augen lasse ich. Und ich habe einfach auf dem Rücken gelegen und so getan, als sei ich eine der Kardashians und habe mich nicht bewegt im Schlaf. Und deswegen sehe ich heute auch noch richtig gut aus, also in der Augenpartie. Der Rest geht so. Und wundern Sie sich nicht, wenn sich irgendwann eine der falschen Wimpern verselbstständigt und hier rumfliegt. Und dann hat sie diesen Abend ganz toll gestaltet und das ist schön, wenn du da Menschen auf der Bühne erlebst und dann mitentscheiden darfst. Das ist nicht schlecht. Das ist natürlich grausam, weil es nur einen Gewinner, eine Gewinnerin geben kann. Mhm. Dann gibt es jemand auf dem zweiten Platz und jemand auf dem dritten.
Ja, und weil man bei Literatur ja auch echt gar nicht so sagen kann, das war besser, das war schlechter. Ja.
Und dann musst du wissen, bei dieser Veranstaltung gibt es immer einen Freundschaftsdienst. Also die Autoren und Autorinnen, die dort präsentiert werden, lesen eine Passage aus dem Buch. Es gibt ein kleines Interview, dass wir die Menschen kennenlernen, dann lesen sie eine Passage und dann gibt es einen Freundschaftsdienst. Dann kommt eine Person, bestimmt von dem Teilnehmer, und kann für ein paar Minuten auf der Bühne sich ins Zeug legen, um noch mal ein paar Stimmen locker zu machen.
Für einen der 3 Kandidatinnen dort.
Der sogenannte Freundschaftsdienst. Mega. Und das war wirklich sehr entertaining.
Wer hat denn gewonnen?
Das darf ich ja sagen, weil es ja passiert ist. Ja. Es wurde vorher ausgelost, in welcher Reihenfolge die Auftritte sind, was ja nicht unwichtig ist. Und das ist interessant, das, was dann ganz frisch ist, also der Mensch, der als Drittes präsentiert wird, hat oft sehr gute Chancen. Und das war in diesem Fall Kurt Brödel und der hat auch wirklich gewonnen.
Okay.
Mit seinem Debüt. Und
wer heißt das Buch?
Das heißt Klapper.
Klapper. Ach, Klapper.
Hast du davon gehört?
Ja, hat mir schon einer von erzählt.
Ja, ja. Mhm. Also das ist so ein Coming-of-Age-Roman, wie man jetzt gerade so schön sagt. Oder wie man grundsätzlich gut sagt, wenn es um junge Menschen geht, die irgendwie durch eine schwere Zeit gehen oder die pubertieren oder so. Und da geht es um Klapper und um Bär, die Beziehung zwischen zwei in der Schule. Und das ist ein... und der ist sehr witzig, weil Kurt Brödel ja aus dem Humorfach kommt. Und die beiden anderen, Martina Behm und Caroline Würfel, sind eher so ernste. Und Caroline Würfel kenne ich, die hat mich mal interviewt. Die ist auch so Teilzeitjournalistin und die schreibt eher Biografien. Hat auch ganz toll geschrieben über die Familie von Sarah Wiener, der Köchin.
Oh.
Weil deren Familie sehr, sehr spannend ist. Und das habe ich auch sehr gerne gelesen und ich interessiere mich auch sehr jetzt für den Debütroman von Caroline Würfel.
Wie heißt der?
Der heißt Zu Hause ist das Wetter unzuverlässig.
Wunderbarer Titel.
Bist schon verliebt wieder, ne?
In den Titel auf jeden Fall.
Zu Hause ist das Wetter unzuverlässig.
Ja.
Ja, und dann, ich stieg jetzt ein mit dem Thema Toleranz. Man muss manchmal tolerant sein. Und gestern musste ich das sein und mussten wir das alle sein. Denn eine Besucherin der Veranstaltung in den Balloni-Hallen ging so raus aus dem Auditorium während der Veranstaltung und ging zur Toilette. Und ich saß relativ nah bei der Toilette, bei den Toiletten, wie sagt man, bei den Toiletten.
Ja.
Und die hatte einen Hustenanfall. Und die ging mit ihrem Hustenanfall, den ich vorher nicht bemerkt hatte. Ich glaube, sie hat es nur gemerkt, dass der kommt, die Arme. Mhm. Die ging auf die Toilette und schloss vermutlich alle Türen, die zwischen uns waren. Und doch hörtest du den Husten. Und den mussten wir dann alle ausblenden. Aber das war, und dann wird man plötzlich so eine Einheit, das liebe ich ja, das lieben wir doch alle, wenn wir ins Theater gehen, in die Oper, zu einer Lesung, auf ein Konzert, blablabla. Dann lieben wir das, oder Kino vor allen Dingen, das ist das Schönste eigentlich. Wir teilen etwas mit Fremden. Das liebe ich. Ja. Oder ist es nicht für dich eigentlich doch, auch der natürlich. Grund, das zu machen?
Ja, klar.
Wir kennen einander nicht und wir sind kurz zusammen, wir sind kurz ein Team. Ja. Und dann gehen wir wieder weg.
Vor allem, wenn man lacht zusammen. Dann, finde ich, spürt man das am stärksten. Die meisten Kinos sind ja heute relativ leer, wenn man in eine Vorstellung geht. Also ich bin selten in einer Vorstellung, wo so viele Menschen zusammensaßen wie früher. Es ist sehr vereinzelt heute. Da ist dieses Gefühl nicht mehr so ausgeprägt.
Dann gehst du in große Kinos. Also ich gehe in kleine Kinos und in Arthouse-Kinos. Und da kannst du mal davon ausgehen, dass am Wochenende zumal, dass es dann voll wird. Also ich war jüngst auch wieder in einer, und da dachte ich, Gott sei Dank habe ich vorher ein Ticket gekauft.
Oh.
Weißt du, kannst dann online schon, kannst du schon dein Ticket holen. So, und das war gestern. Und ich habe dann nicht mehr verfolgt, wie diese Frau da rauskam. Aber wenn man einen richtigen Hustenanfall hat, einen richtig schlimmen, wie damals bei mir bei Tristan und Isolde, wo ich dachte,
oh Gott, ja.
Na, wenigstens sterbe ich mit schöner Musik. Ich dachte wirklich, na toll. Also ich saß unbequem, das waren ja unbequeme Stühle, hat mein Kumpel Matthias von Stegmann hervorragend Regie geführt an dem Opernabend, aber ich hatte einen Hustenanfall, ich war schwer krank. Das war ganz schlimm. Und dann laufen dir die Tränen. Kennst du das?
Nee, also Tränen vom Hustenanfall nicht. Ich kenne nur Tränen, wenn ich einfach zu doof war, Wasser runterzuschlucken.
Aber du hast ja seit Jahren nicht mehr getrunken.
Mich verschlucke, ja, das stimmt. Stimmt, wirklich.
Ich wollte eben in der Bahn dich ansprechen wegen deiner Flasche. Das ist eine Flasche, die du immer wieder mit Leitungswasser auffüllst.
Mit Leitungswasser, ja.
Aber hast du keine Angst, dass sich da irgendwie so Mikroplastik-Scheiß ablöst in dein Wasser? Das ist eine ganz billige, schreckliche Quetschflasche.
Ja.
Habe ich dir nicht schon mal eine gute Flasche?
Ja, aber die hatte ich dann nicht mit dabei. Die kann man ja nicht immer mit dabei haben.
Weil, nochmal der Grund, habe ich vergessen?
Die kann man ja nicht immer mit dabei haben.
Warum genau?
Manchmal vergesse ich sie.
So, da müssen wir uns verändern. Da müssen wir ran.
Da ist sie gerade in der Geschirrspülmaschine zum Beispiel.
Ja, zum
Mama.
Beispiel
zum... Oh, schönes Gesicht. Was denn?
Nee, zwei oder drei haben. Das ist doch besser als ständig Flaschen kaufen und wegschmeißen. Oder einfach mehrere haben, Einkaufstaschen, und damit wir nicht mehr Einkaufskörbe vielleicht, damit wir nicht mehr gezwungen sind, sowas zu kaufen, sondern einmal kaufen, immer benutzen.
Ich muss manchmal mehr trinken als Leitungswasser, weil mir Mineralien sonst fehlen. Und dann muss man ab und zu eine Flasche kaufen.
Sag mal, wie der Papst.
Wie der Papst?
Du hast mal für mich immer, wie der Papst, gesagt, was da alles drin ist, Gutes. Magnesium.
Nein, weißt du, das war nicht der Papst. Das war Niki Pilic, ein Tennistrainer, auch der Trainer von Boris Becker damals. Und der machte Werbung für Milch, ne? Und der sagte immer, mit Calcium und Magnesium. Und
Scheiße, ich habe das als Papst abgespeichert.
Du hast völlig recht, das ist wirklich wie der Papst. Also beide kommen ja aus Osteuropa, also damals Papst Berger, war das Wojtyla? Noch?
Wie vermutlich.
Ja, aber und da war in dieser Werbung mit Calcium und Magnesium. Das habe ich mir bis heute, obwohl ich mit Werbung ganz schlecht bin, habe ich mir bis heute gemerkt.
Das hat mich gerettet. Solche Dinge sind so wichtig, die retten einem wirklich, die retten. Mich hat es gerettet bei Wer steht mir die Show, als ich Dummkopf mich gemeldet habe, freiwillig, zum Thema, wie viele chemische Elemente kennst du? Und ich habe mein Schild hochgehalten und nicht runtergenommen, weil ich dachte, ich kenne doch mehr als Riccardo Simonetti und Mark Forster. Komm, ich will Punkte, Punkte, Punkte. Ich will die Show, ich will Joko die Show stehlen. Und ich habe einfach meine Kelle hochgehalten. Und irgendwann ließen die ihre Kelle runter. Das heißt, ich musste ran. Und dann habe ich mir einfach chemische Elemente ausgedacht. Ich habe Calcium, Magnesium, das wusste ich dann. Aber dann habe ich Bromium, Pragnatium, Strizilin.
Habe ich noch nie gehört. Weder
Gibt's
Strizilin.
Gibt's auch nicht, habe ich mir ausgedacht.
Ach so, du bist gut.
Strazophob, Mangatan, Telacan, Tesopren. Na, das sind Medikamente vielleicht, I don't know. Oder Nachnamen. Aber ich hab die Punkte gekriegt. Weil die armen Menschen, das sind ja dann junge Studierende oder Angestellte bei der Florida, die sitzen dann hinten.
Also die Produktionsgesellschaft, ja.
Ja, und die sitzen dann da, 4, 5 Leutchen, an ihrem Laptop und checken, ob es das wirklich gibt. Und ich habe mir die doch alle ausgedacht.
Nein. Oder hast du Punkte für Originalität bekommen?
Auch no das ist ja way. Möglich. Nein, das interessiert niemand. Wir sind ja nicht bei Let's Dance. Nee. Wir sind ja bei einer strengen Show. Mit das Internet ist strenger als eine Jury. Und dann habe ich aber einige getroffen. So ein paar kennst du doch. Calcium, Magnesium. Dann sagst du Lithium, ja. Bromium.
Chrom.
Ozon. Und
Ozon? Nein.
Megatron. Und Megafon. Und fertig ist diese Laube.
Okay, aber immerhin hat es bei dir geklappt.
Ich habe die Punkte gekriegt.
Ja, sehr geil.
Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Show war, die ich dann letztendlich Joko abgenommen habe. Das ist alles ein Riesenblur. Ich weiß überhaupt nicht mehr.
Die Sache ist, du würdest Let's Dance gewinnen. Weil du tanzen kannst, dich bewegen und du bist in der Lage, Spaß zu vermitteln auf die Bühne. Du bist in der Lage, einen Joachim Lambi zum Lachen zu bringen.
Das spielt eine Rolle?
Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Aber die Leute hätten
ich soll
einfach
Witze machen, während ich tanze?
Nein, oder danach oder davor, weiß ich nicht. Wann auch immer du kannst. Ich habe das Gefühl, du hast das Zeug zu gewinnen.
Und, ne? Was ist denn mein, du kennst auch mein, ich habe viele Probleme, aber du kennst auch das Problem, dass ich diesen Mitsingzwang habe.
Mhm.
Ich würde ja immer mitsingen wollen. Ja,
dann wäre das halt dein Ding.
Da ist eine Liveband, wenn die gegen mich ist und das nicht gut findet, habe ich ein Headset beim Tanzen?
Ist keine Liveband.
Doch, die machen Musik.
Keine Liveband, das wird eingespielt.
Chrissy.
Let's Dance. Und hier.
Warum sehe ich denn da gerade eine Liveband von meinem
Massimo Sinato,
okay,
und Anke Engelke tanzen die Rumba. Let's Dance.
Meinst ja, du, und dann kommt die Band. Nee, Rumba. Was ist Rumba? Sing mal eine Rumba. Ich weiß es. Durch Barry Manilow.
She was Lola. She was a showgirl.
Das ist eine Rumba, ne? She did the cha-cha. Oh, scheiße, es war ein cha-cha.
Copacabana. Music and fashion. We're always a passion at the Copa.
Modulation. They fell in love. Sag mal bitte, ist das erste und letzte Mal, dass wir miteinander synchron singen können.
Ja, weil wir jetzt hier zusammensitzen mal.
Das ist ja auch was ich anprangere, dass du, und du machst das immer mit so einem kleinen, mit einem Mischpult, hast du mir vorhin erklärt, und du machst da, und es, du musst es synchronisieren, deswegen zählen wir zu Beginn unserer Aufnahmen, und dann musst du synchronisieren, wir werden nie miteinander singen können. Und das ist furchtbar, das ist tragisch, dramatisch und furchtbar.
Für Außenstehende natürlich besser so.
Mhm.
Aber wir treffen uns jetzt einfach öfter.
Und Let's Dance, ja, gern. Und Let's, hier, aber dann brauchen wir den Podcast nicht mehr. Den Podcast haben wir, weil wir uns nie sehen.
Nein, das hat damit nichts zu tun. Wir sehen uns ja auch so über Video.
Nein, wir haben den deswegen erfunden.
Also,
du hast es erfunden vor 25 Jahren. Hast du gesagt, ich glaube, vor 25 Jahren ging das los mit Wie war der Tag, Liebling, in deiner Sendung. Mhm. Ich glaube, wir haben wirklich Jubiläum jetzt langsam mal.
Ich glaube, 2008 war das. Ich glaube, 2008.
Oh, dann sind sie ja
oder 6? Entweder 6 oder 8.
Eins okay, noch keine 20 Jahre.
Nein,
Mist.
Nein, noch nicht.
Okay,
wir haben bald 20-Jähriges dann aber irgendwann.
Naja, wer kann uns sowas mal sagen? Gibt es denn da nicht irgendwo ein Archivar?
Ja, Lukas hat alle Folgen ja bekommen von den Lieblingen. Und ich meine, er hat sie da. Und da war das erste 2006 oder 7.
Ich möchte nur noch mal sagen, dass das der Ursprung. Und ich finde ja Regeln gar nicht so kacke. Ich finde das gar nicht so falsch, wenn man sagt, das war die Ursprungsverabredung. Natürlich kann man das alles über den Haufen werfen, aber die Ursprungsverabredung war, lass uns doch jeden Tag telefonieren während meiner Sendewochen, weil wir uns nicht sehen.
Ja.
Wenn du jetzt ständig aber hierher kommst, habe ich nichts gegen.
Ja.
Aber
dann
ist das weg.
Ja, ist weg. Nee.
Haben wir keine Berechtigung mehr.
Ja.
Okay.
Dann verzichten wir darauf lieber. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte. Jorge González. Hast du Jorge González mal getroffen? Ich hatte den einmal im Studio zum Gespräch und es war total zauberhaft. Und hier ist es für mich ein bisschen anstrengend manchmal, weil ich nur 50% verstehe von dem, was er sagt. Also er passt ja super rein und ist ja auch Kult. Aber ich verstehe manchmal nur 50%.
Weil er zu viel weil er so fachlich ist oder weil
aufgrund
er.
Aufgrund des Akzents.
Okay.
Ich brauche immer 1,2 Sekunden, bis ich das Wort Glück zum Beispiel. Das ist halt Glück. Das ist halt Glück. Er sagt Glück und ich Glück.
Aber das ist das Schöne, da wir Sprache lieben, dass dann, wenn das Hirn noch gut funktioniert, dann klappt das ja, dass wir das dekodieren und dann wird es schön. Und dann merkst du, ich gehe jetzt auf sein, ich weiß nicht, ob man das jetzt Idiom nennt übrigens, ich pegle mich ein auf das Idiom meines Gegenübers. Und so geht es ja umgekehrt genauso, wenn wir irgendwo sind und eine Sprache nicht 100%ig können, dann funktioniert, wir können das, wir Menschen können das und das macht uns aus und das ist so gut an uns, dass wir das können. Wir machen so viel Mist, aber das können wir gut.
Daniel Hartwig sagte natürlich auch mal oder hat auch mal in der Vergangenheit gesagt, ja, Sie finden auf Tafel 143 finden Sie die Untertitel dazu, denn ich habe keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. Oh. Also, ja,
also um deine Frage zu beantworten, ich bin ihm begegnet. Mhm. Er war zu Gast mit Hanna Herzsprung in einer Ausgabe von LOL. Und die haben da eine Nummer auf der Bühne oder ne, auf der hinterm Vorhang da haben die eine Bühne eine Nummer vorbereitet, aber wir sind uns nicht backstage begegnet, weil das ja nicht geht in diesem Format. Wenn du als Kandidat oder Kandidatin dabei bist, darfst du ja die sogenannten Joker nicht treffen. Das wäre ja, genau. Das geht ja nicht. Also insofern, ich war in einem Raum mit ihm und habe natürlich habe das gespürt, was mit dem ist. Ich meine, der ist ja ein Engel oder sowas. Der ist ja irgendwas Besonderes. Der hat ja irgendwas.
Ja, ja. Die Begegnung habe ich auch ganz toll in Erinnerung. Aber diesmal, manchmal verstehe ich nicht alles. Und so. Aber er ist trotzdem super.
Und er ist ein Physiker?
Ach Gott, das weiß ich schon nicht mehr. Es ist echt Jahre her.
Der hat was ganz, ganz Kompliziertes studiert.
Sowas wie Raketenwissenschaften oder
der
sowas.
Der ist Raketenwissenschaftler, im Zweifel. Ja.
Kurze Frage.
Ja, bitte.
Zur Veranstaltung, die in Köln stattgefunden haben. Auch du warst doch schon mal bei Enno Bunga.
Enno Bunga.
Oder nicht?
Wer ist Enno Bunga?
Ah, ich verwechsel das. Ich war letzte Woche.
Du verwechselst mich?
Nein, ich verwechsel Enno Bunga mit einem anderen Musiker, bei dem du abends warst, von dem du ganz angetan warst. Enno Bunga ist einfach ein Liedermacher, wenn du so willst.
Irgendwas klingelt da, das ist mir gerade unangenehm.
Und ich meine, du hast Enno Bunga mir einmal gesagt, aber offensichtlich verwechsel ich es. Du würdest ihn kennen. Enno und bei Enno Bunga war ich. Und Enno Bunga ist einer, der auch viel über mentale Gesundheit singt und auch Depressionen hatte. Der kommt aus Ostfriesland, war Kirchenorganist und Barpianist und machte sehr originelle und auch witzige Texte mit aber auch relativ düsteren Melodien. Wobei er an dem Abend, aber der kalauert sich durch den Abend durch. Also das sind wirklich traurige und tiefgehende Texte, aber er kalauert sich durch. Und er meint, diese ganzen Texte, Leute, versteht es nicht falsch, die sind wirklich einfach nur so traurig, weil Werder Bremen heute Nachmittag verloren hat. Also er kam immer wieder auf Werder Bremen zu sprechen.
Wo hast du ihn gesehen?
Weil er war in Karlsruhe, im Tollhaus.
Und sitzt er am Klavier oder hat er eine Gitarre?
Sie sind oft zu dritt.
Ja.
Und jetzt war er alleine am Piano und am Keyboard und zaubert sich aber auch, ähnlich wie das Gitarristen machen mit der Loopstation, so macht er das auch mit seinem Keyboard und kreiert da krasse Soundwelten und dazu singt er dann. Und ich war ganz angetan und war ganz begeistert, der ist so unglaublich sympathisch. Es gibt einen Song, der heißt Weichzeichnungsfilter, also nur mal, um zu zeigen, was der sich so ausdenkt, den hat er aber nicht gesungen an dem Abend. Und da hieß es dann, dass er sich als Kind Sorgen machte, wie seine verstorbene Oma wohl im Himmel zurechtkommt. Denn, sagt er, oder so heißt es auch, glaube ich, im Text, ja, die hatte eben Höhenangst. Deswegen habe ich als Kind dann, als sie verstarb, gedacht, was soll die im Himmel? Die hat Höhenangst. Oh. Da will die überhaupt nicht hin. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Die muss da raus.
Oh.
Das ist ein ganz süßer Gedanke. Und Regen, ich glaube, der Song heißt Regen. Und da gibt es die schöne Zeile. Wo bist du gewesen? Warum bist du so kalt? Möchtest du nicht reden? Welche Farbe hat dein Frosch im Hals? Fand ich auch ganz schön. Und dann heißt es im Refrain, wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus.
Ui.
Ja, also er ist total poetisch. Er ist lustig, er kalauert. Das ist ein ganz bereichernder Abend. Enno Bunga, richtig, richtig cooler Typ.
Und habt ihr euch unterhalten länger?
Nein, ich bin dann nach Hause gegangen.
Aber das verstehe ich auch nicht, dass du dann. Ich hätte bei dem gestrigen Abend hätte ich zu gerne Caroline Würfel nochmal die Hand gegeben. Wir hatten wirklich ein tolles Interview damals. Hat großen, großen Spaß gemacht. Aber da habe ich mich dann auch nicht getraut. Ich denke, jetzt stehe ich da wie so ein Doof an der Tür hinten und will ihr einfach nur sagen, wie gut mir das gefallen hat, wie sie sich präsentiert hat und dass ich mich freue auf ihr Buch. Zu Hause ist das Wetter unzuverlässig.
Gab es das schon zu kaufen da?
Ja, es gab natürlich einen
Büchertisch. Ist schon draußen. Ah ja, gibt es, okay.
Aber Enno, warum klingelt das denn? Ich kenne einen anderen Enno noch, vielleicht deswegen.
Welchen Enno gibt es noch, der singt und Musik macht? Enno?
Also dein Kollege heißt Anno.
Anno, und mein Kollege Anno Wilhelm.
Und Enno, ich kenne einen Enno.
Enno.
Woher kenne ich denn einen Enno? Nee, aber ich... Und wie kommst du drauf? Veranstaltung, Enno?
Na, weil du vorhin von Köln sprachst und ich meinte, du habest mir mal gesagt, du warst abends in Köln bei Enno Bunger.
Nee.
Das war ein Musiker, den ich noch nicht kenne. Aber vielleicht verwechsel ich es einfach nur mit dir, mit dem, wo du warst vor einiger Zeit, wo ich bisher noch nicht war, bei, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mit hier.
Sophie Hunger. Klingt so ähnlich.
Ja, Hunger Bunger.
Zu Sophie Hunger gehe ich demnächst auch.
Ein Hunger-Bunger-Abend.
Die Jonna hat mich eingeladen, hat zwei Tickets.
Wer?
Und Jonna, meine Freundin. Und wir gehen zu Sophie Hunger, denn Sophie Hunger hat einen Roman geschrieben. So, jetzt kommst du.
Ohoho.
Und den werde ich jetzt mal ganz, ganz schnell lesen, damit ich da nicht sitze wie ein Eumel.
Was hältst du davon, wenn ich mit Sophie Hunger für meinen Talk spreche und du kommst dazu als Überraschungsgast?
Na, das hast du jetzt richtig schön rausgeplappert.
Oh, ja.
Kannst du schon vergessen, die ganze Chose.
Okay, dann lass uns nochmal bitte zurückspulen ganz kurz. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon?
Hat sich was wieder verplappert.
Ich will nicht zu viel verraten. Also, was hältst du von der Idee?
Spitze.
Geil.
Spitze, weil das eine Krawallelse ist.
Ja,
geil. Und du da, das ist so interessant, wie du wohl mit der sprechen wirst. Das würde mich interessieren. Also für alle Lieblinge, die Sophie Hunger noch nicht kennen, ich glaube, es sind nicht viele, weil die Lieblinge, wie sie wahrscheinlich auch auf dem Schirm haben, wir sprechen einmal im Jahr über Sophie Hunger, ist eine Schweizer Künstlerin, die Musik macht, die unglaubliche Texte schreibt. Anspieltipp wäre Walzer für niemand.
Okay, Walzer für niemand, schön.
Und die als einziger Gast in meiner damaligen kleinen WDR-Kulturshow Anke hat Zeit zweimal zu Gast war. Weil ich die so lieb habe und so verehre. Und die hat wilde Gedanken. Und das ist eine der wenigen Frauen, das wird bei Interviews immer rausgestellt, eine der wenigen Frauen, die auf High Heels sehr gut Fußball spielen können. Die ist eine sehr gute Fußballspielerin. Und die spricht sehr, sehr viele Sprachen. Die kommt aus einer Familie, die viel gereist ist. Und ist wahnsinnig eloquent und angenehm durchgeknallt.
Ja, toll.
Das auf ganz tolle Weise. Aber die ist natürlich, die gibt dir Kontra. Die hat mich die hat zu mir ja in der einen Anke hat Zeit gesagt, ich finde es ganz schade, dass du so vulgär bist. Das hast du doch gar nicht nötig. Was soll das immer? Und hat mich richtig zur Rede gestellt.
Oh, was hast du geantwortet?
Na, erstmal bin ich, glaube ich, hat kurz einen Nervenzusammenbruch und dann bin ich wieder weiß ich gar nicht mehr. Okay. Und dann kam sie ein zweites Mal und dann haben wir auch miteinander gesungen und das war so schön. Dann ging es mir so schlecht und ich habe während der Probe, als wir es probten, immer geweint. Und hat sie gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen.
Die hat ein schlechtes Gewissen vom ersten Mal. Deswegen ist sie noch ein zweites Mal gekommen.
Nein, weil wir uns so lieb hatten. Und weil ich dann einmal bei ihrem Konzert war, im Gloria und Merchandising gemacht habe, weil sie gesagt hat, ich sagte, oh, was ist denn jetzt, wie geht's jetzt weiter mit uns beiden? Und dann sagt sie, kannst ja Merch machen bei mir. Habe ich gesagt, ja, mache ich. Bin ich ins Gloria gefahren, habe gesagt, hier bin ich.
Geil.
Hab Platten und T-Shirts verkauft.
Super.
Ja.
Ich muss droppen, dass wir befreundet sind, dann behandelt sie mich vielleicht nicht so schlecht.
Dass ich mit ihr befreundet bin?
Dass ich mit dir befreundet bin.
Ja, bitte.
Muss
bitte.
Ich ihr sagen,
ja,
damit bitte. Sie mich nicht so schlecht behandelt.
Na, die würde ich nicht schlecht behandeln, nur angemessen. Die ist angemessen empört.
Aber angemessen ist doch super.
Angemessen ist gut.
Angemessen passt doch immer.
Ja.
Denn schließlich ist es ja angemessen. Und ich liebe das ja auch, wenn Reibung ist. Ich würde es ja auch lieben, wenn mich einer blöd findet.
Mhm.
Ich fände das auch interessant.
Ja,
es ist schöner, wenn man sich versteht, aber das andere finde ich auch nicht so schlimm. Wie ich bei Herbert Grönemeyer, meiner ersten Sendung mit Herbert Grönemeyer, der war bei mir zu Gast. Ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen, habe ich ihm aber auch gesagt, weil ich ihm einfach gesagt habe, sag mal, glaubst du wirklich, dass deine Fans deine Texte verstehen? Weil ich keinen Zugang hatte zu seinen Texten.
Ja.
Und habe ich ihn das gefragt. Und heute denke ich, oh Gott, was für ein dämlicher Satz. Furchtbare Frage.
Hat er dir die übel genommen?
Überhaupt nicht. Obwohl, wir hatten so unglaubliche Spannung in diesem Gespräch, weil es war wie so ein kleines Hin und Her, wie so ein kleiner Kampf. Aber er hatte Spaß daran. Und er musste auf Toilette. Und draußen wartete sein Plattenmensch, Plattenboss oder wer ihn begleitet hat. Und er ist dann so rausgestürmt. Das ist aber wirklich, kann man wirklich. Einfach nur so Spaß, um die anderen zu foppen. Weil da ein bisschen Spannung in der Luft lag zwischen uns. Ja. Und er lief dann so, aber er machte Spaß, weißt du. Also echt, ja, was ist das für ein Gespräch? Das kann man schon. Ja, mega. Es war ein ganz toller Abend. Also,
wir freuen uns.
Mir tat's leid, ich war noch nicht so weit. Ich war noch nicht für Herbert bereit.
Und wir sagen, wie es ist. Am Mittwoch schauen wir uns gemeinsam einen Abend mit Herbert an.
Es ist sehr aufregend.
Was machen wir, um an ihn ranzukommen?
Ja, weiß ich nicht. Wollen wir an ihn rankommen?
Nein.
Nein,
nein, eben drum. Nein, wollen
also
wir
an
gar
dem
nicht.
Abend
was,
auf keinen Fall.
Frage.
Denn du hast seine Telefonnummer.
Das stimmt nicht.
Hast du die nicht?
Was redest du
Ach,
denn
ich
manchmal?
Ich dachte, du hast seine Nummer.
Nee, ich hab...
Ach, du hast gar nicht seine Nummer. Ja gut, nee, dann haben wir gar keine Chance, an ihn ranzukommen.
Naja.
Nee, da wollen wir auch nicht. Wir wollen ja nur den Abend genießen
ja.
und uns dann irgendwann irgendwo in Köln noch im Brüsseler Viertel da die Hucke voll laufen lassen. Weißt du?
Ja, gut.
So enden doch unsere Abende in der Regel. Nee. Ja, spannend aber wird's.
Ja,
ein
weil
Talkabend.
Ja, weil ich das Buch, das über ihn geschrieben wurde, auch habe und so denke ich, das ist ein dicker Schmöker, Alter, da musste ich richtig durchkämpfen.
Ich habe es noch nicht
ich
gelesen.
Ich habe es
nur
nicht.
Angelesen
ich
bisher.
Auch.
Es ist wirklich eine wissenschaftliche Abhandlung über sein Werk.
So anstrengend zu lesen.
Ja, es sind keine großen Anekdoten jetzt, also zahlreich vertreten.
Ja.
Darum ging es nicht bei dem Buch.
Kann ich was nachreichen?
Musst.
Ich habe dann gestern auch kurz mit Marie-Christine gesprochen im Rahmen der Lesung, kurz vorher und in der Pause, als die Stimmen ausgezählt wurden.
Also der Moderatorin.
Und dann habe ich dich, zitiert. Wir sprachen über Literatur, habe dich zitiert und gesagt, mein bester Freund hat mich neulich gefragt, was ist deine Lieblingsbiografie?
Habe ich? Ach so, das ergab sich aus dem Gespräch. Aber,
weil ich dir sagte, dass ich die Michael McDonald-Biografie
genau
lesen
werde.
Genau so. Und da fiel mir doch nichts Kluges ein.
Ja.
Und dann habe ich ihr die Frage gestellt, weil ich deine Frage so toll fand. Die habe ich dir geklaut. Ihr fiel auch nicht so schnell ein. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nämlich jetzt meine. Und die werde ich ihr auch schicken. Mhm. Im englischen Original, weil sie gut Englisch spricht und versteht. Und zwar ist es Oreo von Fran Ross. Ist mir wieder eingefallen. Da habe ich vor ein paar Jahren drüber gesprochen. Und auch ein paar Lieblingen empfohlen. Und auch gesagt, dieses ist sprachlich schwer zugänglich. Zum Thema kompliziert, ne, wenn wir das Grönemeyer-Buch beide nicht hinkriegen. Sprachlich sehr kompliziert, weil es viele Sprachen sind. Englisch Hauptsprache, aber viel Französisch. Plötzlich Latein. Dann noch ein bisschen Deutsch. Ein bisschen Französisch. Ne. Und die deutsche Übersetzung ist preisgekrönt. Weil da jemand richtig gute Arbeit gemacht hat. Und Jiddisch ist da ja auch drin. Wie machst du das alles?
Ja,
wie kannst du das alles hinkriegen, ins Deutsche oder in irgendeine Sprache zu übersetzen? Und das wäre ich reiche dir hiermit meine Antwort nach. Das ist meine Lieblingsbiografie.
Ich wusste gar nicht, dass es eine Biografie
ist es auch
im
nicht.
Klassischen Sinne ist.
Ist es nicht. Es ist eine Heldengeschichte. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte.
Aber es ist ja keine Biografie dann. Es ging ja hier um wirkliche Biografien. Also Biografien.
So wie
Norman Schwarzkopf zum Beispiel.
Shit, nee, sowas dann. Oh nein, nee, dann gilt das nicht.
Oder meinetwegen Marlon Brando.
Aber es geht um eine junge Frau, die wir begleiten.
Aber eine echte. Eine Biografie ist ja was Echtes.
Okay, scheiße.
Ach so, ja. Nee,
nee dann nehme ich es zurück.
Okay.
Und muss nochmal nachdenken.
Ich fürchte, wir sind am Ende.
Sagt wer?
Calvin Klein. Immer so geil. Immer so lustig, witzig. Witzig ist gut.
Witzig ist gut. Gut, wie lange sitzen wir hier schon?
Eine Stunde.
Jesus
Christ.
Das ist wirklich lang.
Ja.
Gut, ja. Aber ich bringe dich zum Zug.
Ja, wir kommen ja wieder. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Dann mit den Lieblingen. Wie war der Tag, Liebling? @gmail.com. Das ist unsere Adresse. Schickt uns bitte eure Geschichten, die wir dann am Donnerstag hören. Geschichten, die uns inspirieren. Was noch?
Motivieren.
Ja.
Überraschen.
Unterhalten.
Zum Nachdenken bringen.
Etwas über das Leben erzählen.
Ich denke dann jetzt an ganz konkrete Sachen, die uns Mut machen und Hoffnung geben. Weil wir regelmäßig diese sogenannte Serendipity-Geschichten bekommen von den Lieblingen und wir so denken, das wusste ich nicht, dass das möglich ist, dass man doch mal so ein Glück haben kann. Weißt du, dann denkt man, ach, vielleicht passiert mir das auch mal. Vielleicht muss ich einfach nur offener sein dafür.
Aber Serendipity heißt ja, es passiert überraschend
genau.
Und du hast nicht damit gerechnet.
Genau.
Also am besten keine Gedanken drüber machen. Irgendwann kommt's.
Okay.
Dann hören wir uns alle am Donnerstag wieder.
Bis dann, Bunger.
Bis dann, Hunger.